Auch von meiner Seite wünsche ich euch jeden Einzelnen einen wunderschönen guten Morgen. Auch wenn das Wetter heute Morgen nicht so mitspielt, hoffe ich doch, dass wir die Zeit genießen können. Es freut mich, dass wir gemeinsam wirklich zusammenkommen konnten, um Gott zu suchen. Und natürlich möchte ich auch ganz besonders die grüßen, die per Livestream zugeschaltet sind, die, wie Sabine schon gesagt hat, vielleicht auch vom Urlaub zuschauen. Auch euch einen wunderschönen Morgen und Gottes Segen dort, wo ihr seid. Und ja, ich darf heute Morgen predigen, ich darf mit uns heute über ein Thema sprechen. Und ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, das allgemein ein sehr wichtiges Thema ist, aber auch für mich persönlich in den letzten Tagen ein wichtiges Thema geworden ist, weil es etwas ist, das ich selbst erlebt habe. Und der Titel meiner Predigt heute Morgen lautet: Komme zurück zu Jesus. Und es gibt einen interessanten Vers im Johannesevangelium, genauer gesagt in Kapitel 6. Und die Geschichte um den Vers herum ereignet sich, als Jesus zu einer Menschenmenge gesprochen hat und dann am Abend die Menschenmenge hungrig war. Und die Frage war, okay, wer versorgt die jetzt? Und dann es einen Jungen gab, der 5 Brote und 2 Fische hatte. Jesus hat dann diese 5 Brote und 2 Fische genommen und hat sie vermehrt und die ganze Menschenmenge damit versorgt. Und am nächsten Tag kam die Menschenmenge wieder zu Jesus und dann finden wir diese Geschichte oder dann kommt es zur Situation, wo er zu dieser Menschenmenge spricht. Und wir lesen dann Johannes 6, Vers 37, wie er einen besonderen Satz zu ihnen sagt. Und da heißt es: Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir wollen uns auf den zweiten Teil dieses Verses von dem, was Jesus sagt, fokussieren, wo er sagt: Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir sehen hier eine Zusage oder wir sehen hier eine Einladung Gottes, eine Einladung von Jesus, und er verspricht oder er sagt uns hier, dass er niemanden hinausstoßen wird, der zu ihm kommt. Und auch wenn wir uns die gesamte Bibel anschauen, dann sehen wir eigentlich, wie Gott durch Jesus einen Weg geschaffen hat, damit wir wieder mit ihm versöhnt sein können, wie Gott durch die Jungfrau Maria Jesus in diese Welt gebracht hat und wie Jesus auf jede mögliche Art und Weise hier auf dieser Welt versucht wurde, wie er alles, sage ich mal, durchlebt hat, was wir erleben, aber ohne Sünde blieb. Und wie Jesus dann am Kreuz für uns gestorben ist, wie er sich hingegeben hat und nach 3 Tagen aber auch auferstanden ist und wie wir durch seinen Tod und seine Auferstehung die Möglichkeit wieder haben, mit Gott versöhnt zu sein. Wir sehen das auch im weiteren Verlauf der Textstelle in Vers 47, wie Jesus selber dies nochmal, sage ich mal, zusammenfasst in seinen eigenen Worten, wo er in Vers 47 sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Hier macht Jesus nochmal selber klar, dass er derjenige ist, der uns Menschen das ewige Leben kann, dass er derjenige ist, der uns retten kann, dass er derjenige ist, der uns mit Gott versöhnen kann, sodass wir eines Tages die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und natürlich sehen wir oder wissen wir, dass Jesus nicht nur da ist, um uns irgendwann mal das ewige Leben zu geben, sondern wir sehen, dass er uns auch persönlich im Hier und Jetzt verändern möchte. Er möchte uns durch seine Kraft von innen heraus verändern, sodass wir ein neuer Mensch sind und nicht mehr nach unseren alten Gewohnheiten leben müssen, sondern wirklich mit unserem neuen Leben bezeugen können, dass die Kraft Jesu real ist und ihn verändert. Er möchte unser Herr sein und dass wir nicht mehr nach unserem eigenen Leben leben oder nach unserem eigenen Willen leben, sondern dass wir das tun, was Gott für uns hat, und dass wir uns seinem Willen unterordnen. Jesus möchte, dass wir total verändert sind und gemeinsam mit ihm durch das Leben gehen. Auch möchte uns die Kraft geben, in schwierigen Zeiten weiterzukämpfen und nicht aufzugeben. In anderen Worten, Jesus möchte eigentlich unser Ein und Alles sein, weil er weiß, dass auch wir ohne ihn verloren sind und es niemals schaffen würden. Wir sehen, dass als Christen wir niemals an der Person Jesu Christi vorbeikommen, dass wir es niemals schaffen, an ihm vorüberzugehen, sondern wir brauchen ihn jeden Tag in unserem Leben. Sowohl im Leben eines jeden Einzelnen von uns, als auch im Leben, als auch für uns als Gemeinde, ist es so unglaublich wichtig, dass Jesus Christus unser Zentrum ist, noch bleibt. Wir haben auch am Mittwoch von Daniel gehört, dass als er über das Bild vom Weinstock und die Reben gesprochen hat. Und wir haben gehört, dass es so wichtig ist, dass die Reben mit dem Weinstock verbunden bleiben oder verbunden sind. Und weil sie dann erst die Frucht bringen können, weil sie erst dann das tun können, wozu sie eigentlich geschaffen sind. Und genauso wie die Reben mit dem Weinstock in Verbindung bleiben müssen, genauso müssen auch wir Christen ständig mit Jesus in Verbindung bleiben. Weil wir ansonsten nicht dieses Leben haben oder nicht so leben können, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Jesus macht es ganz klar in Johannes 15, Vers 5, wo er über sich selber sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sehen also, dass es so wichtig ist für uns Christen, dass wir wirklich in Verbindung mit Jesus bleiben. Weil wir ansonsten nichts tun können. Ohne ihn schaffen wir es nicht. Und ohne ihn ist es auch unmöglich, für Gott zu leben. Und gerade weil es so wichtig ist, dass wir in Verbindung mit Jesus bleiben, gerade weil es so wichtig für uns Christen ist, dass wir diese Beziehung zu ihm nicht verlieren, gibt es auch eine Person, die das Ganze verhindern möchte. Und zwar der Teufel, der Feind. Er kämpft mit allen möglichen Mitteln, die er hat, dagegen an, dass wir in der Verbindung zu Jesus stehen. Und er wird alles versuchen, alles, was in seiner Kraft steht, versuchen, um zu verhindern, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Denn er weiß ganz genau, dass Jesus Christus die einzige Person ist, die uns Menschen von den Mächten der Finsternis befreien kann. Er weiß ganz genau, dass Jesus Christus die einzige Person ist, die Kraft besitzt, uns komplett frei zu machen. Von allem Möglichen, von Alkoholsüchten, von Drogensüchten, von all den Sachen, mit denen uns der Teufel quält. Und gerade deshalb, gerade weil Jesus Christus so wichtig für uns ist, gerade deshalb versucht der Feind uns von ihm abzuhalten, dass wir auf keinen Fall eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Und früher habe ich so die Auffassung vertreten, dass es immer so eine Art Kampf ist, sagen wir mal, und dass sobald dann ein Mensch Jesus kennengelernt hat, sobald er an ihn glaubt, sobald er die Bibel liest und sobald er betet und sobald er all, sage ich mal, diese guten Sachen macht, dass dann alles gut ist und es kein Problem mehr gibt. Doch leider muss ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass dem nicht so ist. Denn auch wenn wir vielleicht unser Leben Jesus gegeben haben und auch wenn wir an ihm glauben, wenn wir ihm dienen, wenn wir vielleicht Bibel lesen und beten und Zeit mit ihm verbringen, auch dennoch wird der Teufel immer noch alles daran setzen, uns von ihm fernzuhalten, dass wir getrennt von ihm leben. Und leider sehen wir, dass der Teufel damit einen viel zu großen Erfolg hat. Wir wollen uns heute Morgen eine Geschichte anschauen in der Bibel, die über dieses Thema spricht, über dieses Thema nah an Jesus zu sein. Und ich denke, dass wir aus dieser Geschichte heute Morgen viel lernen können. Und wir finden diese Geschichte in Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Und hier geht es um die Geschichte von Maria und Martha. Und ich denke, einige kennen vielleicht die Geschichte. Wir wollen sie auf jeden Fall gemeinsam lesen. Und dort heißt es ab Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er, Jesus, in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wir lesen hier in der Geschichte, wie Jesus in ein Dorf kommt. Und wie eine Frau namens Martha ihn dann aufnimmt, wie sie ihn zu sich nach Hause einlädt, aufnimmt. Und diese Frau Martha hat eine Schwester namens Maria. Und so wie das ist, wenn, ich denke, das kennen einige von euch, wenn ein Besuch kommt, versucht man ja immer, dass die Wohnung ganz sauber aussieht. Man will alles perfekt machen, alles soll schön sauber sein. Der Besuch soll sich natürlich auch wohlfühlen. Und genauso war das auch in diesem Beispiel. Und Martha hat sich viel Stress gemacht, viel Sorge haben wir gelesen, damit das alles perfekt ist, dass alles gut aussieht. Und sie hat aber auch gesehen, dass ihre Schwester nichts gemacht hat, sondern dass ihre Schwester einfach nur da saß und ihr nicht geholfen hat. Und das hat Martha natürlich ganz und gar nicht gefallen und hat dafür gesorgt, dass es sie aufgeregt hat. Und aus ihrer Aufregung heraus kam sie dann zu Jesus und hat sich persönlich bei dem Gast über ihre Schwester beschwert. Und wir sehen, dass Jesus seine Reaktion auf Marthas Bitte sehr interessant ist und wir daraus eigentlich auch viel lernen dürfen. Wenn wir das Ganze nach unseren oder nach menschlichen Maßstäben betrachten, dann würden wir vielleicht erwarten oder denken, dass Jesus Martha irgendwo Recht geben würde und dass er vielleicht irgendwie sowas antworten würde zu Maria wie, hey, Maria, gerade hat sich deine Schwester bei mir beschwert, dass du ihr nicht hilfst und es wäre, glaube ich, besser, wenn du jetzt aufstehen würdest und wenn du dir helfen würdest, denn wir wollen nicht, dass die Situation eskaliert und es ist mir wichtig, dass Friede herrscht und wir sollen ja auch unseren Nächsten lieben und es wäre so ein perfekter Zeitpunkt, wo man es machen könnte. Aber wir haben gelesen, dass Jesus ganz anders reagiert hat. In Vers 42 lesen wir nochmal, wie Jesus sagt, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wir sehen, dass anstatt, dass er Maria auffordert, ihr zu helfen, lobt er sie öffentlich und macht ganz klar, dass das, was sie eigentlich macht, das Bessere ist. Und indirekt ist es eigentlich eine harte Antwort und eine Art Rückschlag für Martha. Weiter ist auch interessant zu sehen, dass Jesus hier die Person öffentlich lobt, die nah an seinen Füßen sitzt. Er lobt die Person, die ganz nah bei ihm ist. Und er rügt indirekt die Person, die ihm zwar dient, aber nicht nah bei ihm ist. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle eine Wahrheit erkennen können, die so wichtig für uns Christen ist und der Teufel deshalb versucht, alles daran zu setzen, dass wir sie vergessen. Jesus ging es damals schon nicht darum und es geht ihm auch heute nicht darum, ob alles perfekt ist. Er war nicht daran interessiert, ob die Wohnung von den beiden perfekt sauber ist oder nicht, sondern Jesus ging es damals schon und heute geht es ihm auch darum, dass er mein, dass er dein, dass er unsere Herzen hat. Ihm hat es gefallen zu sehen, wie Maria zu seinen Füßen saß und wie sie ihm aufmerksam zuhörte. Ihm hat es gefallen zu sehen, wie sie nur daran interessiert war, bei ihm zu sein und von ihm zu lernen. Wie es ihr darum ging, dass sie nichts verpasst von dem, was Jesus hat. Und ich glaube, er hat gesehen, wie er Marias Herz in diesem Moment gewonnen hat, wie ihr ganzes Herz ihm gehört hat. Und das hat ihm gefallen zu sehen. Wir sehen, dass daraufhin Jesus dann ganz öffentlich klarstellt, dass das, was Maria erwählt hat, der bessere Teil ist. Er hat ganz klar gezeigt, dass es nichts Wichtigeres gibt, als dass unsere Herzen ihm ganz gehören. Und dass wir jeden Tag unseres Lebens dafür geben, dass wir nah bei ihm sind. Jesus geht es in erster Linie nicht um unsere Begabung oder unsere Fähigkeiten, um das, was wir tun können, sondern vielmehr ist in erster Linie daran interessiert, an unsere Herzen. Er ist an unseren Herzen interessiert und nichts anderes. Er möchte mein und dein Herz haben. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir aufhören sollen zu dienen, dass wir alles liegen und stehen lassen. Nein, das ist nicht das, was ich sagen möchte und das ist auch nicht das, was Gott will. Es ist natürlich wichtig, dass wir ihm dienen und das gefällt auch Gott. Aber stattdessen geht es darum, dass bevor wir irgendetwas für Gott machen, wir ihm unser gesamtes Herz hingeben, dass ihm zuerst unsere Wünsche, unsere Zukunftsvorstellungen, unsere Lebensideen, unsere Ziele, unsere Absichten, dass wir in anderen Worten ihm zuerst unser gesamtes Leben hingeben und ihn zum König unseres Herzens machen und seinen Willen tun. A.W. Tozer ist ein bekannter Theologe und er hat mal auch in einem seiner Andachtsbücher über diese Passage geschrieben. Und in einem Abschnitt hat er, sage ich mal, sich so darüber geäußert. Und er hat gesagt, ich glaube, der Herr will uns in der Anbetung vor ihm noch manches zeigen, bevor wir für ihn aktiv werden. Als ersten Gottesdienst wünscht er eine innere Erfahrung des Herzens, aus der dann die notwendigen, wohlbegründeten und göttlich geleiteten Aktivitäten erwachsen. Jesus Christus geht es in erster Linie um unsere Herzen. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir ganz nah bei ihm sind und bei ihm bleiben. Und aus dieser Erfahrung wird alles andere folgen. Und oftmals ist dies einfacher gesagt als getan, denn dieser Schritt ist damit verbunden, dass wir die Kontrolle aufgeben. Es bedeutet, dass nicht mehr wir über unser Leben entscheiden, sondern wir die Entscheidungsmacht Jesus übergeben. Es geht darum, dass er nun der Herr unseres Lebens ist und wir nicht mehr nach unserem Willen leben, sondern wir das tun, was er von uns möchte. Aber wie wir gesehen haben, das ist es, worauf Jesus Wert legt und das ist es, wonach er oder was er sich von uns erhofft und was er sich von uns wünscht, dass wir ihm ganz unser Herz geben und das tun, was er von uns möchte. Doch wieso ist es jetzt eigentlich so wichtig, dass Jesus unser Herz hat? Und wieso versucht der Teufel so sehr, dass das nicht passiert, dass Jesus nicht unsere Herzen hat? Und es gibt einen Grund dafür und der mag auf den ersten Blick sich sehr hart anhören. Aber es ist leider die Realität und zwar, es ist möglich, den Namenstitel Christ oder Nachfolger Jesu zu tragen, aber innerlich tot zu sein. In anderen Worten, es ist möglich, als Christ oder Nachfolger Jesu bekannt zu sein, sich so zu nennen, vielleicht sich auch selber so zu sehen, aber innerlich so weit entfernt von Jesus zu sein. Es ist möglich, Gott zu dienen, sei es innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, aber trotzdem verloren zu sein. Und nicht ohne Grund lesen wir dann in Matthäus 7, Vers 23, wie Jesus zu einer Gruppe von Menschen spricht, die ihm gedient haben, die ihr ganzes Leben, sage ich mal, für ihn gelebt haben. Und wie er zu ihnen sagt in Vers 23, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die Realität ist, dass wir heutzutage ein Christentum haben, das von außen hin sehr gut aussieht, aber wo Jesus als Zentrum verloren gegangen ist. Leider haben wir einen Punkt erreicht, wo sehr viel im Namen von Jesus Christus getan wird, aber nicht mehr das Ziel darin besteht, ihn zu verherrlichen und seinen Namen groß zu machen. Und das Schlimme an der Tatsache ist, dass wenn wir Jesus Christus als Zentrum verlieren und wenn wir uns nicht danach streben, dass wir uns ganz nah bei ihm aufhalten, das Schlimme daran ist, dass es dazu kommt, dass wir vergessen, wer wir eigentlich sind und wozu wir eigentlich auf dieser Welt hier sind. Wenn Jesus Christus in unserem Leben nicht mehr das Zentrum ist, dann kommt es dazu, dass wir die Werte vergessen, die das Christentum eigentlich ausmachen. Dass wir vergessen, um wen und was es eigentlich hier geht. Und dass wir anfangen, nur nach unserem eigenen Willen zu leben. Wenn Jesus Christus nicht mehr das Zentrum ist, dann kommt es dazu, dass wir oftmals durch unsere Worte und Taten mehr Zerstörung anrichten, als uns eigentlich bewusst ist. Dass wir im Prinzip gegen Gottes Reich arbeiten und gegen ihn arbeiten. Wenn Jesus Christus nicht mehr unser Zentrum ist und er nicht mehr die Person ist, nach der wir uns vom ganzen Herzen sehen, dann kann es dazu kommen, dass wir zwar den Namenstitel Christ oder Nachfolger Jesu tragen, aber wir in Wirklichkeit keiner sind. Und genau deshalb, um dies zu verhindern und dies zu stoppen, ist es so wichtig, dass wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens darauf Acht geben, dass wir nah bei Jesus sind, dass wir wie Maria bei seinen Füßen sitzen und dass ihm unser Herz gehört, dass wir seiner Rede zuhören und dass er alles ist, was wir verlangen und was wir wollen. Wir können das Ganze bei Paulus sehen. Er war einer der Nachfolger Jesu, der so viel für Gott getan hat, der so viel für Gott erreicht hat. Er hat so viele Bekehrungen erlebt, so viele Gemeindegründungen sind durch ihn entstanden. Und wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann sehen wir, dass so viele Briefe, die wir lesen, von ihm stammen. Aber was war seine Motivation hinter dem Ganzen? Was war sein Verlangen hinter all dem, was er getan hat? Wir sehen, dass in allem, was er jemals für Gott getan hat, sein größtes Verlangen darin bestand, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden und ihm sein gesamtes Herz zu geben. In seinen Briefen lässt sich immer ein Herzensschrei erkennen, und zwar, dass er sich von ganzem Herzen nach Jesus gesehnt hat. Wir können das auch in Philipper 1, Vers 21 sehen. Dort schreibt Paulus: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Die größte Motivation für sein Leben war mit Jesus zu sein, eins mit ihm zu sein, in der Erkenntnis von ihm zu wachsen und ganz für ihn zu leben und sterben, das für so viele Menschen heutzutage das Schlimmste ist, war für Paulus nur ein Gewinn, weil er nun endlich ganz verbunden sein konnte mit Jesus, weil er nun endlich dieses größte Verlangen, das er schon sein ganzes Leben hat, erleben darf, und zwar ganz verbunden mit Jesus zu sein. Und ich glaube, dass Gott ihn aufgrund dieser Herzenseinstellung so sehr gebrauchen konnte. Wir sehen, dass wenn wir ein Leben als wahre Nachfolger von Jesus leben wollen, ist es so wichtig, dass Jesus Christus unser gesamtes Herz gehört und wir stets darauf Acht geben, ganz nah bei ihm zu sein. Dabei spielt es dann auch keine Rolle, wie viel wir für ihn machen, sondern es geht darum, dass er unser Zentrum ist und dass wir ihn mit unserem Leben verherrlichen und seinen Willen tun. Und es kann leider so schnell passieren, dass wenn wir nicht aufpassen, dass wir uns, wenn wir uns nur einen Millimeter von ihm entfernen, dass wir vom Weg abkommen und dass wir uns an dem Ort wiederfinden, wo Jesus Christus nicht unser gesamtes Herz hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir stets darauf fokussiert sind, dass er, Jesus, der König unseres Herzens ist. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ich will uns heute Morgen wirklich ermutigen. Ich weiß nicht, wo du in deiner Beziehung zu Jesus stehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du auf einem guten Weg. Vielleicht geht es dir gut und du erlebst wunderschöne Momente mit Gott und darfst erleben, wie er dein Zentrum ist und wie er dich gebraucht und wie er dich genutzt, um sein Reich zu bauen. Dann will ich dir sagen, dass es echt schön ist und ich dich ermutigen möchte. Sei Gott dafür dankbar und bleib weiterhin treu. Such ihn und achte darauf, dass er dein Zentrum bleibt. Aber vielleicht bist du heute hier und merkst, dass du nicht mehr so nah bei Jesus bist. Vielleicht bist du hier und merkst, dass der Teufel es irgendwo geschafft hat, dass du vom Weg abgekommen bist, dass du Jesus als Zentrum etwas verloren hast. Wenn dies der Fall sein sollte, dann will ich dich ermutigen und heute zu dir sagen, komm zurück zu Jesus. Jesus ist heute Morgen hier und er wartet auf dich. Und dass du heute hier bist, kann ich dir versprechen, ist kein Zufall. Dass du heute Morgen hier bist, ist von Gott gewollt, weil er zu dir reden möchte. Und Jesus ist hier und wartet darauf, dass du zu ihm kommst und dass du ihm dein gesamtes Herz gibst. Triff heute diese Entscheidung und mach ihn wieder zum König deines Herzens. Vielleicht sagst du dir, dass du nicht würdig bist und dass du viel zu viel Fehler gemacht hast und dass du es vermasselt hast und dass die Gnade von Gott nicht ausreicht. Dann will ich dir sagen, dass die Gnade Gottes unfassbar groß ist. Dass wir auch in der Bibel lesen, wie es heißt, der Herr ist gütig und seine Gnade währt ewig. Und es gibt nichts, das du tun könntest, was dich jemals von ihm ganz abschneiden wird. Und so wie der Vater vom verlorenen Sohn jeden Tag auf die Rückkehr seines Sohnes gewartet hat, genauso wartet Jesus auch heute Morgen auf dich, dass du zurück zu ihm kommst. Er liebt dich vom ganzen Herzen. Er hat sich selbst für dich hingegeben. Und er wünscht sich, dass du bei ihm bist. Die einzige Person, die dich in deine Situation verändern kann, ist nur Jesus. Verpasst weit weg von dir fühlen. Du siehst die Personen, die vielleicht falsche Entscheidungen getroffen haben, die abgekommen sind vom Weg. Und ich bete, Gott, dass du uns hilfst, dass wir heute Morgen diese Entscheidung treffen, neu unser Herz dir hinzugeben, dass wir Gott sagen, wir wollen nicht mehr auf diesem Weg weitermachen, wo wir hingegangen sind, sondern wir wollen unseren Weg neu ausrichten. Wir wollen ihn auf dich ausrichten. Wir wollen unser gesamtes Herz dir hingeben. Wir wollen dich zum König unseres Lebens.